Gnaden Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Wir machen heute in der Predigt noch ein Stück weit weiter mit dem Ausflug im Johannesevangelium, und zwar die zweite Hälfte aus dem 14. Kapitel. Das letzte Mal habe ich ja über die erste Hälfte gepredigt. Benjamin hat davor über Kapitel 13 gepredigt. Und das letzte Mal wurde ja schon deutlich, das passt ganz gut zu der Stelle, wo wir gerade im Nehemia sind. Und heute das natürlich dann auch. Ich lese uns den Predigtext vor, Johannes 14, 15 bis 31. Und falls es jemand interessiert, ich habe schon mal über diesen Text gepredigt in dieser Gemeinde. Und zwar meine erste offizielle Predigt vor über 7 Jahren war über diesen Text. Und das war ganz interessant, die nochmal reinzulesen. Ich habe euch damals nichts Falsches gesagt, aber die Predigt heute ist etwa doppelt so lang. Hoffentlich nicht, aber es ist noch ein bisschen mehr dazu gekommen. Gut, soweit. Also, ich hoffe, ihr seid alle wach und konzentriert für diese Predigt. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Wenn ihr euch erinnert, wir befinden uns in den letzten Tagen, bevor Jesus gefangen genommen wurde und gekreuzigt wurde, und die Jünger waren mit voller Verzagtheit. Ihr Herz war erschreckt. Jesus hat Dinge gesagt, Dinge getan, wie die Fußwaschung und dann, dass ihn jemand verleugnen wird und dass ihn jemand verraten wird. Das hat die Jünger zutiefst erschüttert. Und er sprach dann am Anfang dieses Kapitels zu ihnen: Seid nicht erschreckt, sondern glaubt an mich und glaubt an Gott. Das ist das Thema des ganzen Abschnitts. Seid nicht erschreckt, sondern glaubt. Und dann gab ihnen Jesus wunderbare Gründe, warum sie an ihn glauben konnten. warum sie ihm vertrauen konnten. Ja, er sagt ihnen, ich gehe zwar jetzt von euch, aber ich gehe hin, um die Stätte für euch zu bereiten. Ihr werdet zu mir kommen, ich werde euch zu mir holen. Und diese Stätte, die ich bereite, das bin ich selbst, denn ich werde zum Tempel, zur Stätte, wenn ich über das Kreuz zurück zu meinem Vater gehe. Und dadurch werde ich zum Weg für euch. Ihr müsst nicht diesen Weg über das Gericht gehen, sondern ihr geht über mich zum Vater. Ich gehe zwar von euch, aber ich gehe von euch, damit wir in alle Ewigkeit Gemeinschaft haben. Soweit sicherlich tröstende Worte. Aber was ist mit der Zeit bis zu seinem zweiten Kommen? Oder bis die Menschen sterben und dann eben zu ihm kommen? Und dazu kommt Jesus nun in den folgenden Worten, die wir jetzt schon gehört haben. Und er sagt ihnen, ja auch in der Zeit bis zu meinem zweiten Kommen, auch in dieser Zeit werde ich bei euch sein. Auch in dieser Zeit werden wir Gemeinschaft haben. Aber wie? Und Jesus macht als erstes deutlich, ihr werdet mit mir verbunden sein, eben gerade durch den Glauben, durch wahren Glauben an mich. Er sagt ja, seid nicht verzagt, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. Dadurch sind wir verbunden. Und was er jetzt deutlich macht ist, dreimal in diesem Abschnitt haben wir es gehört, wahrer Glaube zeigt sich in selbstloser Liebe zu Christus. Das ist unser erster Punkt heute Morgen. Wir sind verbunden durch selbstlose Liebe. Also Glauben bedeutet, Jesus zu lieben. Wer ihn wirklich liebt, der wird dann seine Gebote halten. Das ist jetzt ganz wichtig. Es ist keine Bedingung, nur weil meine Gebote gehalten hat, der ist es dann auch, der mich liebt, sondern das ist die unweigerliche Folge der Liebe. Liebt ihr mich, Vers 15, so werdet ihr meine Gebote halten. Und dann Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Und 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Das ist die Folge, ja, das ist grammatikalisch wirklich deutlich, dass das daraus entstehen wird. Glaube erschöpft sich nicht nur in bloßer Theorie, dass man etwas für wahr hält, sondern Glaube bedeutet zu lieben. Und wahre Liebe erschöpft sich nicht nur in bloßen Gefühlen, sondern zu lieben bedeutet zu handeln, ja? Gottes und Jesu Gebot zu tun. Und was meint Jesus mit seinen Geboten, mit seinem Wort, was er hier mehrfach anspricht? Sicherlich können wir da sagen, ja, sicherlich seine ganze Lehre, alles, was er den Jüngern gesagt hat, alles, was wir in der Bibel, im Neuen Testament finden. Aber wenn wir die Abschiedsreden uns anschauen, dann wiederholt er ein Gebot immer ganz besonders. Und mit diesem Gebot lassen sich auch alle anderen Gebote zusammenfassen. Wenn ihr euch erinnert, Benjamin hat darüber gepredigt, Kapitel 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Und dann nochmal, Kapitel 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Und nochmal, 15, 17, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Wahre Liebe zu Jesus zeigt sich in der praktischen, hingebungsvollen Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Erinnert euch an die Fußwaschung, was Jesus sagte. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, und das war der niedrigste Dienst, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Jesus zeigte in der Fußwaschung, wie diese Liebe aussieht, die wir einander geben sollen. Wir sollen uns füreinander erniedrigen, demütigen, aufopfern, einander dienen. Treibt dich die Liebe zu Christus an, dem Nächsten, deinem Glaubensgeschwister zu dienen, ihm das zu geben, was er braucht. Und wie weit geht diese Liebe? Jesus zeigte das nicht nur im symbolischen Akt der Fußwaschung, sondern es wird hier am Ende unseres Predigttextes deutlich, wie weit er gegangen ist. Vers 31, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Und sie gingen dann und kamen letztendlich in den Garten Gethsemane, wo Jesus gefangen genommen wurde, und dann ging er den Weg zum Kreuz. Jesus ging aus Liebe zum Vater, gehorsam zum Kreuz. Sein Herz war da auch verzagt und erschreckt bis zum Tod, so lesen wir es im Bericht über Gethsemane. Aber nicht in der Weise, wie es bei den Jüngern hier war. Das Herz der Jünger war verzagt, warum eigentlich? Aufgrund ihrer Sünde. Das Herz Jesu war verzagt, weil er ihre Sünde auf sich nehmen wollte und den Zorn Gottes dafür tragen würde. Die Jünger waren zutiefst traurig, verzagt und erschreckt, weil sie Jesus nicht mit dieser selbstlosen Liebe liebten. Sie waren, obwohl er doch noch leiblich bei ihnen war, nur oberflächlich miteinander verbunden. Ja, nachdem Jesus ihnen dreimal gesagt hat, dass der, der ihn wirklich liebt, der selbst auch sein Gebot tut, sagte nämlich dann seinen Jüngern, Vers 28, wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Aber sie freuen sich ja nicht. Sie sind ja verzagt. Das heißt, sie lieben ihn nicht wirklich. Also der erste Punkt, den Jesus deutlich macht, ist, wie sind wir mit ihm verbunden? Durch selbstlose Liebe. Aber was sagt er den Jüngern hier? Ihr seid getrennt von mir durch eure Selbstliebe. Das ist unser zweiter Punkt. Getrennt durch Selbstliebe. Die Jünger waren noch in ihrem Egoismus gefangen. Jeder von ihnen war sich selbst der Nächste. Wenn sie Jesus wirklich geliebt hätten, dann hätten sie sich gefreut, dass er zum Vater zurückging. Denn er hat sich ja in seiner Menschwerdung, indem er vom Vater wegging, unendlich, unvorstellbar erniedrigt. Und jetzt, wenn er zum Vater zurückgeht, bedeutet das für ihn, dass er wieder dem Vater in seiner Herrlichkeit gleich wird. Jetzt sagt er, der Vater ist größer als ich. Er ist in der Herrlichkeit. Freut euch doch für mich, dass ich zurückgehe in die Herrlichkeit. Doch egoistisch schauen die Jünger auf ihr weiteres Wohlergehen, und das können sie sich ohne Jesus direkt an ihrer Seite, so wie sie es gewohnt waren, eben nicht vorstellen. Jesus, nur wenn du hier bei uns bist und dich um uns kümmerst und uns immer versorgst und uns immer sagst, was wir machen sollen, dann geht es uns gut. Du kannst nicht weggehen. Und wir denken, okay, das ist ja schön, dass die Jünger nicht ohne Jesus sein wollen. Auf den ersten Blick ist es auch schön. Aber er offenbart uns hier, er gibt uns hier einen Blick in das Herz der Jünger und er zeigt uns ihre Selbstsucht, ihre Selbstliebe. Und die bittere Ironie war, dass sie vor lauter Selbstliebe Folgendes nicht erkannten. Das, was das Beste für Jesus war, das wird auch das Beste für sie sein. Nur weil Jesus zurück zum Vater ging, und zwar über das Kreuz, nur weil Jesus seinen Vater über alles liebte und seinen Willen über alles stellte, würden sie errettet werden. Nur weil Jesus wieder zum Vater ging, konnte er dann auch seinen Geist zu ihnen senden, der ihre verstockten Herzen überwinden würde, der sie von ihren Sünden reinigen würde, durch den sie dann tatsächlich endlich Jesus erkennen würden und lieben würden. Und ist das nicht oft bei uns auch so, dass wir vor lauter Angst um unsere Zukunft, um unser Leben, um unser Wohlergehen, dass wir vor lauter Selbstliebe nicht erkennen, dass Gott das Beste für uns will? Auch wenn wir Leid erfahren. Die Tragik ist, dass wir durch unsere Selbstliebe, dadurch, dass wir immer versuchen, am Ende doch das Beste für uns rauszuschlagen, das Beste für uns zu erreichen, ja, nach dem Motto, jetzt bin ich aber auch mal dran, ich muss auch mal an mich denken, dass wenn wir das so machen, dass wir nichts für uns erreichen. Wir können es noch so sehr selbst lieben, wir werden nichts für uns erreichen, im Gegenteil, wir werden alles verlieren. Nur wenn wir Jesus über alles lieben und darum für ihn und für den Nächsten uns aufopfern, dann werden wir alles gewinnen. Jesus sagt uns, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Nun, wenn wir das wirklich erkennen und auslegen, dann werden wir Frieden finden. Unser Herz wird dann nicht mehr erschrecken und verzagen, weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen, in unserer Not alleine zu sein, Leid zu erfahren. Nein, unser Herz wird zur Ruhe kommen. Der Kampf gegen Gott, gegen seinen Willen für uns, der Kampf gegen den Nächsten, der Kampf gegen in uns selbst, der würde aufhören und wir könnten dann endlich anfangen, wahrhaft zu lieben. Das Problem ist, aus uns heraus können wir das nicht erkennen und schon gar nicht leben. Wir können es nicht. Diese Selbstliebe, die steckt in uns drin. Aber hört, was Jesus uns sagt. Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus will uns seinen Frieden geben. Nun, welchen Frieden gibt uns die Welt? Also, wenn wir die Nachrichten anhören, dann hören wir überall, versucht die Welt Frieden zu schaffen. Durch Verhandlungen, durch Sanktionen, aber letztendlich dann doch durch Soldaten und Waffen. Es ist förmlich so, dass wenn die Welt irgendwo versucht Frieden zu schaffen, es Krieg gibt. Und wenn es dann zu einem Friedensvertrag kommt, dann geschieht das immer erst, wenn mindestens eine Seite wirklich völlig am Ende ist. Und in dem Friedensvertrag wird nicht wirklich Frieden geschlossen, sondern meistens ist es so, dass der Friedensvertrag der Grund für den nächsten Krieg ist. Weil ja natürlich in diesem Vertrag wieder Macht ausgeübt wird. Das ist so der Frieden, den die Welt versucht zu schaffen und zu geben unter den Menschen, zwischen den Völkern, was sie nicht schafft. Aber dann bietet uns die Welt natürlich auch den Frieden an durch Wohlstand und Sicherheit. Das ist das, was uns hier in der westlichen Welt so verkauft und angeboten wird. Ja, wenn wir nur Wohlstand und Sicherheit und Bildung haben, dann haben wir Frieden. Aber unser Wohlstand, unsere Sicherheit, das funktioniert nur auf Kosten dafür, dass andere in Armut leben und in Unsicherheit. Das ist ein fauler Frieden. Und dann gibt es noch zig Religionen und Sekten und Weltanschauungen, die uns Frieden versprechen. Ein beliebter Weg ist, dass uns Frieden versprochen wird durch Selbstfindung. Erkenne, wer du bist und was du brauchst und dann lebe dich aus. Dann lass dich nicht mehr von anderen einzwängen. Wenn du erstmal alles ausleben kannst, was in dir drin ist, dann wirst du schon zum Frieden, zum inneren Frieden finden. Und wir wissen ja, wenn die Menschen anfangen, alles auszuleben, was in ihrem Herzen ist, dann kommt kein Friede draus. Die Welt bietet uns einen Frieden an durch Einheitsreligion. Wenn wir erstmal alle Religionen zusammengeführt haben, dann wird Friede werden. Oder durch Einheitsregierung. Wenn wir nur erstmal alle Völker zusammenkriegen in große Vereinigungen unter eine Regierung möglichst, dann wird Frieden sein. Und wisst ihr, was die Bibel dazu sagt, was Gott dazu sagt? Friede, Friede, sagt ihr, und es ist doch kein Friede. Jesus bringt uns keinen oberflächlichen, faulen Frieden. Nein, er starb für unseren Hass und Rebellion gegen Gott am Kreuz. Er vergibt uns das, was Unfriede zwischen uns und Gott und dem Nächsten bewirkt, nämlich unsere Sünden. Das ist das Problem. Wenn die Welt versucht, Frieden zu schaffen, ohne an das Sündenproblem ranzugehen, wird sie keinen Frieden schaffen. Aber sie, auch wenn sie es wollte, sie kann es ja nicht ändern. Aber Christus konnte es. Und bevor wir nicht diesen Frieden Christi bekommen, können wir nicht lieben. Und Jesus weiß das und deshalb sagt er es auch offen zu seinen Jüngern, dass sie ihn nicht lieben und nicht glauben. Aber er sagt es nicht, um sie jetzt in Verlegenheit zu bringen, um sie bloßzustellen, sondern er sagt es, um sie zum Glauben zu führen. Vers 29. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Jetzt können sie die Worte Jesu nicht glauben, aber wenn es geschehen ist, werden sie glauben. Und das nicht nur, weil sie dann so sehen, okay, Jesus hat uns das und das gesagt und jetzt ist es wirklich passiert, aha, er hatte recht. So einfach ist es nicht, sondern das, was Jesus gesagt hat, was passieren wird, ist ja, dass er seinen Geist geben wird, dass sie ihn erkennen werden. Dadurch werden sie glauben. Ich gehe hin und ich komme wieder. Und wie kommt er wieder? Das hat er in diesem ganzen Abschnitt deutlich gemacht, durch seinen Geist. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, verbunden durch den Geist. Ich lese nochmal Vers 16 und 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, und sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also, wie ich schon gesagt habe, Jesus wird die Jünger auch in dieser Zwischenzeit bis zu seinem zweiten Kommen nicht alleine lassen. Er wird sie nicht als Waisen zurücklassen, sondern er wird den Heiligen Geist, den er nennt ihn Beistand, senden. Und die Jünger werden diesen Geist erkennen, weil er nicht nur bei ihnen sein wird, sondern in ihnen sein wird. Das heißt, die Jünger erkennen den Geist durch den Geist. Und deshalb ist es auch so, dass die Welt, also die Ungläubigen, diesen Geist nicht erkennen, weil sie den Geist nicht haben. Das klingt jetzt erstmal ganz logisch, aber die Frage von Judas, der nicht der Iskariot ist, also der andere Judas, die verstehen wir, wenn er dann fragt, ja Mensch, Jesus, du, warum offenbarst du dich nur uns? Warum nicht der ganzen Welt? Du bist doch der König. Und Jesus erklärt dann in Vers 24, ja, der Mensch, der natürliche Mensch liebt Jesus nicht, er lehnt seine Worte ab und darum lehnt auch das Wirken des Geistes ab. Das heißt, Jesus muss vorher durch sein Wort und sein Geist das sündige Herz des Menschen anrühren. Denn nur durch den Geist kann der Mensch den Geist erkennen und dadurch an Jesus glauben. Und genau das verheißt Jesus seinen Jüngern. Aber nicht nur seinen Jüngern. Im hohepriesterlichen Gebet, Kapitel 17, wird dann deutlich, Jesus sagt, durch euer Zeugnis werden noch viel mehr Menschen an mich glauben. Viel mehr Menschen werden den Geist bekommen. Aber Jesus wird sich nicht auf diese Weise allen Menschen offenbaren. Er wird sich allen Menschen offenbaren, wenn er wiederkommen wird, im Gericht. Aber davor, durch seinen Geist, wird er sich nicht allen offenbaren. Und das nicht, weil er ungerecht ist, sondern weil die Menschen ihn hassen und sein Wort ablehnen, wie Jesus es hier sagt. Sie betrachten sein Wort als Menschenwort, sie nehmen es eben nicht an als Gottes Wort, wie Jesus hier es extra betont. Mein Wort ist ja das Wort des Vaters. Gut, merkt ihr, ist die Frage jetzt beantwortet? Okay, das haben wir ja verstanden, aber dass die einen, die den Geist haben, dich erkennen und die anderen nicht, aber warum nicht alle? Warum gibst du nicht allen deinen Geist und fertig? Das ist doch, was Judas wissen wollte. Nun wisst ihr, wir können diese Verse, die Jesus hier sagt, die schwer zu verstehen sind, nur verstehen, wenn wir die Lehre der Erwählung verstehen. Wenn Jesus sich nicht durch seinen Geist den Menschen aus Gnade offenbart, dann wird der Mensch weiterhin Jesus ablehnen aufgrund seiner Sünde und seiner Selbstliebe. Und dass er Jesus ablehnt, dass er sein Wort ablehnt, das bedeutet schon das Gericht über diese Menschen. Jesus überlässt sie ihrer Selbstliebe. Sie wollen ihn nicht, sie lieben ihn nicht und Jesus überlässt sie darin. Er lässt sie in ihrer Sünde. Und andererseits ist es aber nicht so, dass Jesus die anderen Menschen dazu zwingt, gerettet zu werden. So, die einen, die wollen mich nicht, die lieben mich nicht, okay, dann lasse ich die. Und die anderen, die zwinge ich jetzt aber dann doch, gerettet zu werden. Nein, so ist es auch nicht. Sondern Jesus gibt seinen Geist und schenkt den Menschen Erkenntnis. Und der Mensch erkennt dann, wer Christus ist und erkennt die Liebe Jesu. Und er wird dann ihn zurücklieben. Das ist die Folge daraus. Wer Jesus und seine Liebe erkennt, der wird aus freien Stücken, von tiefstem Herzen diese Liebe erwidern. Das ist die Lehre der Erwählung. Die steckt hier drin. die aber den Geist haben, das ist das. Die werden nicht nur den Geist erkennen, sondern durch den Geist auch den Vater und den Sohn. Sie werden durch den Geist die Liebe des Vaters und des Sohnes erkennen. Und diese Erkenntnis, diese geistliche Verbundenheit mit dem dreieinigen Gott, die ist dann gleichzusetzen mit dem ewigen Leben. Also ihr seht, dieser Text ist sehr, sehr dicht, sehr, sehr gefüllt. Jesus sagt in Vers 19 noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und dann spricht er davon, dass sie ihn erkennen werden und dass er sich ihnen offenbaren wird und dass der Vater und der Sohn Wohnung in ihnen nehmen werden. Und im Kapitel 17, Vers 3 erklärt Jesus dann das oder definiert dann das nochmal, was wahres ewiges Leben ist. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also ewiges Leben bedeutet in erster Linie, dass wir Gott erkennen. Darum bekommen wir ewiges Leben, wenn er uns seinen Geist gibt, dass wir ihn erkennen können. Die Sendung des Heiligen Geistes ist die Erfüllung der großen Bundesverheißung, die uns durch das ganze Alte Testament begleitet. Und diese Bundesverheißung lautet: Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich will Gemeinschaft mit euch haben. Ich will bei euch wohnen. Ja, im Hesekiel sagt er es, 37, Vers 27, meine Wohnung wird bei ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und dann im Alten Testament sehen wir das, ja, da gibt es die Stiftshütte. Gott wohnt in dieser Stiftshütte, symbolisch, er ist unter seinem Volk. Und dann gibt es den Tempel. Ja, Gott, das ist Gottes Wohnung, irgendwie symbolisch gesehen, aber doch, er wohnt unter seinem Volk. Aber wir sehen im Alten Testament, das ist noch nicht wirklich die Erfüllung. Aber dann passiert was. Gottes Sohn wird Mensch. Gott selbst nimmt Menschheit an. In seinem Sohn Jesus lebte er mitten unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. So beginnt Johannes sein Evangelium. Aber wisst ihr, nur weil Jesus wieder von seinen Jüngern zurück zum Vater gegangen ist, sollte diese Verheißung auf ihre größtmögliche, tiefste, wunderbarste Art und Weise diesseits des Himmels erfüllt werden. Dass Jesus Mensch wurde, das war schon unvorstellbar. Aber nur weil Jesus wieder zurückging in die Herrlichkeit, kam es zur völligen Erfüllung. Jedenfalls diesseits des Himmels. Wenn wir bei Gott sind, wird es natürlich nochmal größer sein. Weil Jesus zum Vater über das Kreuz zurückging, hat er stellvertretend die Strafe Gottes für unsere Sünden getragen und er konnte uns dann so seinen Geist senden. Und es ist der Heilige Geist, der uns dann an dem, was Christus für uns am Kreuz getan hat, Anteil gibt. Das bedeutet, es ist der Geist, der unser Herz von Sünde reinigt. Und wenn dann diese Sünde weg ist, die uns den Blick auf Gott verbaut, dann können wir Gott erkennen. Es ist der Heilige Geist, der uns zur Buße und zum Glauben führt. Aber das Größte ist, durch den Geist nimmt Gott der Vater und Gott der Sohn Wohnung im Menschen. Vers 23b, wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Wie ist die Verheißung sagt? Ihr sollt mein Volk sein. Ich will euer Gott sein. Ich werde bei euch wohnen. Und die Erfüllung ist, dass er wirklich in uns wohnt. Und der Geist ist dabei nicht nur einfach ein dienstbarer Geist Gottes, sondern er ist Gott selbst. Er ist ein anderer Beistand, sagt Jesus. Und das Wort anderes macht deutlich, dass er eben nicht identisch mit Jesus ist, aber von derselben Art, vom selben Wesen. Er ist eine Person des dreieinen Gottes. Und darum sind wir, wenn wir ihn haben, mit dem dreieinigen Gott verbunden, schon hier, diesseits des Himmels. Das Wort Dreieinigkeit, das kommt hier auch nicht einmal vor. Das Wort Dreieinigkeit, das kommt in der ganzen Bibel nicht vor. Nun, dieses Wort hat die alte Kirche verwendet, das verwenden wir bis heute, um das zu beschreiben, um das in einem Wort zusammenzufassen, was uns unter anderem Johannes in diesem Kapitel lehrt, dass Jesus Gott ist, dass der Geist Gott ist, dass der Vater sowieso Gott ist, dass der Geist ein anderer Beistand ist als Jesus, also nicht identisch, aber dass er von Jesus und vom Vater ausgesandt wird. Und doch ist der Sohn, der Vater, so mit dem Geist verbunden, dass sie im Menschen Wohnung nehmen, in denen der Geist ist. Und als wäre die Lehre der Dreieinigkeit nicht schwierig genug, schon das können wir ja kaum fassen, setzt Jesus jetzt noch einen drauf. Jeder, der den Geist hat, ist in diese tiefe, unzerbrüchliche, lebende Gemeinschaft des dreieinigen Gottes hineingenommen in Ewigkeit. Denn der Geist bleibt bei euch, sagt Jesus. Wir sind in diese unvorstellbar wunderbare Beziehung des dreieinigen Gottes hineingenommen. Also, was können wir hier sehen? Der Heilige Geist und sein Wirken sind unvorstellbar wichtig für uns. Und nur weil sein Wirken und seine Rolle, seine Aufgabe innerhalb des dreieinigen Gottes in manchen charismatischen Bewegungen missverstanden wird, dürfen wir diese Rolle, seine Aufgabe nicht unterbewerten. Ohne den Heiligen Geist würden wir Jesus nie erkannt haben, sein Wort ablehnen, immer noch unter dem Zorn Gottes stehen. Wie kommt es dann aber, dass oftmals der Heilige Geist nur am Rande erwähnt wird in unseren Kreisen? Das ist vielleicht schon mal aufgefallen in unseren Predigten hier. Er spielt nicht immer so die zentrale Rolle. Warum eigentlich, wenn er doch so wichtig ist? Einerseits wahrscheinlich tatsächlich als Gegenreaktion zur charismatischen Bewegung. Und wenn es so ist, ist es natürlich nicht richtig. Das ist nicht gut. Wenn die Bibel die Aufgabe des Heiligen Geistes als unerlässlichen Teil des Evangeliums und damit auch unserer Rettung beschreibt, dann dürfen wir nicht aus Angst, dass wir in die falsche theologische Richtung driften, die Aufgabe des Heiligen Geistes zu einer Randnotiz machen. Nein, wir sollten die Stellen in der Bibel, in denen vom Heiligen Geist die Rede ist, im Alten wie auch im Neuen Testament, studieren und davon lernen und uns ja an seinen Gaben und an seinen Wirken erfreuen. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum das so ist, denke ich. Und für diesen, warum der Heilige Geist nicht zum Mittelpunkt steht. Und für diesen Grund ist der Heilige Geist selber verantwortlich. Denn der Heilige Geist verweist in erster Linie eben nicht auf sich und sein Wirken, sondern auf Christus und den Vater und ihr Wirken. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er offenbart uns eben Christus. Er offenbart uns, dass Christus im Vater ist und der Vater in ihm, Vers 20 und 21. Er erinnert uns an die Worte Jesu. Ja, er lehrt sie uns, Vers 26. Dieser Vers 26, der war natürlich zuerst an die Jünger gerichtet, die dann seine Worte aufschrieben im Neuen Testament. Aber er ist auch an uns gerichtet, denn der Heilige Geist bewirkt, dass wir die Worte der Bibel, die sie aufgeschrieben haben, überhaupt verstehen können und glauben können. Und dann wirkt der Heilige Geist mit diesem Wort in uns. Er verändert uns mit dem Wort. Er tröstet uns, er erfüllt uns mit Liebe, er gibt uns Kraft, das Wort zu tun, er ist eben dieser andere Beistand. Das Wort im griechischen Paraklet, er ist ein Helfer, ein Tröster, ein Fürsprecher, aber eben stellvertretend für Christus. Und er tröstet uns und führt uns und leitet uns und weist uns zurecht, wie durch die Worte Christi. Und darum nennt Jesus den Heiligen Geist auch den Geist der Wahrheit, weil er uns Zeugnis gibt von dem, der die Wahrheit ist, von Christus. Und Jesus sagt dann im übernächsten Kapitel, ich müsste euch noch so vieles mehr sagen, aber ihr könnt es jetzt gar nicht fassen. Das war ja schon zu viel. Aber der Geist wird euch in die Wahrheit leiten. Er wird euch völlig das erklären, was das bedeutet, was ich für euch getan habe. Also wenn wir das zusammenfassen, der Heilige Geist verbindet uns mit dem dreieinen Gott. Einerseits, weil er uns Glauben, das heißt echte Liebe und diesen Gehorsam, der daraus folgt, schenkt. Er bewirkt es in uns. Und andererseits, weil er uns Gott, den Vater und den Sohn offenbart. Und beides gehört natürlich zusammen. Die sind untrennbar miteinander verbunden. Wir können Gott nur lieben, wenn wir seine Liebe erkennen dürfen. Und wenn wir ihn lieben, dann liebt er uns und offenbart sich uns. Ihr merkt in diesem Text, wie das miteinander verwoben ist. Aber beides ist nur möglich durch den Geist. Nun hast du den Geist, hast du den Heiligen Geist. Das ist vielleicht eine Frage, die man sich selber manchmal stellt. Woran erkennt man denn, dass man den Geist hat? Denn hier steht es doch. Der Geist wird bei euch sein, in euch sein, und darum werdet ihr es erkennen. Habt ihr den Geist? Woran erkennt ihr das? Und du weißt und erfährst es nicht durch ein warmes Gefühl und geheimnisvolles Gefühl in deiner Bauch- oder Herzensgegend. Oder durch spirituelle Höhenflüge, die du machen kannst. Sondern du weißt und erfährst es, indem du sein Wirken in deinem Leben wahrnimmst. Also, das heißt, du hast den Geist, wenn du Jesus erkennst und an ihn glaubst und ihm liebst und ihm folgst. Und ist das so in deinem Leben, dass du Jesus liebst und ihm folgst? Vielleicht merkst du, nein, ich habe Jesus nicht so erkannt. Ich kann nicht diese Liebe für ihn haben. Ich verstehe sein Wort nicht. Nun, wir haben heute gehört, ja, wenn man den Geist nicht hat, kann man ihn nicht erkennen. Dann kann man Jesus nicht erkennen. Was soll man denn dann machen? Nun, wir können erkennen, dass wir abhängig sind von Christus. Dass wir verloren sind. Und das bedeutet, dieses Wort soll uns dazu anregen, dass wir ihn darum flehen sollen, dass er sich uns offenbart. Und Christus selbst sagt es uns. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Und dann ein paar Verse weiter sagt er, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Aber ich nehme mal an, bei den meisten von euch ist es so, dass ihr sagt, ja, ich liebe Jesus. Aber nicht immer. Ich würde Jesus gerne folgen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ja, du glaubst an Jesus, aber du liebst ihn nicht so, wie er dich geliebt hat. Wir schwächeln in unserer Liebe zu Christus. Und das müssen wir wissen. Nicht, weil wir den Heiligen Geist nicht haben. Da müssen wir nicht anfangen zu zweifeln, oh, bin ich überhaupt errettet? Habe ich überhaupt den Geist? Nein. Wir schwächeln in unserer Liebe, weil wir immer noch Sünder sind. In uns tobt ein Kampf zwischen dem Geist und unserem von dem Geist erneuerten Wesen und unserem alten Wesen. Die Bibel nennt das Fleisch. Ja, der Geist kämpft gegen das Fleisch. Aber was uns Jesus deutlich macht, ist, der Geist hilft uns in diesem Kampf. Es ist sogar so, dass der Geist uns erst in diesen Kampf hineinführt. Das ist auch eine Wirkung des Geistes, die ihr in eurem Leben erfahren werdet und erfahren habt. Dieser Kampf. Und der Predigtext macht nun auch deutlich, wie uns der Geist tatsächlich hilft, diesen Kampf zu führen und siegreich hervorzugehen. Er macht uns das deutlich, wie unser sündiges altes Ich abnimmt und Jesus in uns zunimmt. Nämlich, indem er uns ein immer tieferes Verständnis des Evangeliums und ein immer tieferes Verständnis der Liebe Jesu gibt und uns dadurch demütig macht. Ja, Jesus sagt, er gibt uns seinen Frieden. Wenn er uns Frieden mit sich und mit Gott gibt, dann bedeutet das, dass wir Unfrieden haben mit unserer alten Natur. Und dass diese Natur klein werden muss und Jesus zunehmen muss. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Ich hoffe, ihr habt dafür noch Kraft. und Energie und Konzentration, denn dieser Punkt ist wirklich wichtig. Viertens, verbunden durch Jesu Liebe. Wir gehen nochmal in diese letzten Verse rein. Vers 29, nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von ihm fortgehen. Und wie geben diese Verse uns ein tieferes Verständnis des Evangeliums, welches uns demütigt und klein macht und Jesus groß macht? Das erste ist, was sehr wichtig ist, Jesus geht zum Kreuz, nicht weil er gesündigt hat, sondern weil er unsere Sünden auf sich nahm. Ja, selbst der Hauptankläger, der Teufel, der Fürst dieser Welt, der fand keine Sünde in Jesus. Ja, er hat nichts in mir, sagt Jesus. Der Teufel trug wohl dazu bei, dass Jesus gekreuzigt wurde, aber nur weil es Gottes Wille war. Der Teufel musste in seinem Kampf gegen Jesus den Willen Gottes erfüllen, und zwar gegen seinen eigenen Willen. Jesus allerdings wollte Gottes Willen erfüllen. Er schwitzte Blut und Wasser und trotzdem betete er nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und Gottes Wille war es, dass er am Kreuz für unsere Schuld starb und uns so erlöste. Also Jesu Menschwerdung, dass er zu uns kam und seine Verkündigung und seine Zeichen und Wunder, die reichten nicht aus, um uns zu retten. Er musste stellvertretend unsere Strafe tragen. Er musste den Zorn Gottes für uns erleiden. Er musste sterben. So verloren waren wir. So schlimm war es um uns bestellt. So sündig waren wir. Und wenn uns der Heilige Geist das erkennen lässt, dann macht uns das demütig. Dann erschrecken wir vor unserer Sünde, dann erkennen wir unsere Verlorenheit. Dann erkennen wir, dass wir abhängig von Gottes Gnade sind. Das ist der erste Schritt zur Demut hier in diesem Vers. Und warum sage ich der erste Schritt? Weil wir Menschen so voller Selbstliebe, so selbstsüchtig sind, dass wir selbst nach dieser Erkenntnis noch Folgendes sagen. Ja, unser altes Ich, unser Fleisch kommt hoch und meldet sich. Alles klar, okay, es ist okay, ich bin ein Sünder, ich habe es kapiert. Aber anscheinend bin ich dennoch so wertvoll und wunderbar und liebenswert, dass Jesus dieses Opfer gerne für mich brachte. Gott tut alles, um mit mir Gemeinschaft zu haben. Gott braucht mich. Jesus liebte seine Jünger, das ist wahr. Er starb aus Liebe zu ihnen und zu uns. Aber diese Liebe war bedingungslos. Sie war nicht in der Liebenswürdigkeit seiner Jünger begründet, sondern worin? In der Liebe zu seinem Vater. Ja, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie er es von mir wollte. Darum geht es. Der Wille des Sohnes war, den Vater zu gefallen, ihm gehorsam zu sein, ihn zu verherrlichen, nicht nur uns zu retten. Und der Wille des Vaters ist, dass alle Menschen den Sohn ehren, nicht nur uns zu vergeben. Und diese göttlichen Beziehungen spielen die Hauptrolle in unserer Errettung. Und darum macht uns dieses Evangelium, wenn wir es erkennen, durch den Heiligen Geist demütig. Es geht um unsere Rettung, ja. Aber es geht vor allem, zuerst und zuletzt, um die Verherrlichung Gottes. Dass wir seine Macht und Heiligkeit und Gerechtigkeit und Liebe und Treue erkennen und ihn dann dafür loben und ihn dafür lieben. Darum geht's. Nun, wir driften trotzdem immer wieder ab in unseren Egoismus. Wir haben immer wieder Angst um unser Wohl. Wir sind verzagt und erschreckt in unserem Herzen, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, oder? Und was machen wir dann? Dann sündigen wir. Dann ist uns der Nächste auf einmal egal. Und Gottes Wille für unser Leben wird zur Zumutung. Aber Jesus sei Dank, Er hat den Vater gebeten, uns den Geist zu senden. Und das nicht nur zu bestimmten Höhepunkten in unserem Leben, wenn wir geistlich so richtig weit oben sind. Und auch nicht nur zu bestimmten Tiefpunkten, wo wir wirklich am Ende sind, sondern für immer. Der Geist bleibt bei uns und in uns. Und er wirkt in uns. Und er zieht uns von uns weg zu Jesus. Er zieht uns von unseren falschen Wegen immer wieder weg auf den Weg, der zum Vater führt. Er füllt uns mit wahrer Liebe. Er lässt uns in der Liebe wachsen. Er bewirkt, dass wir Stück für Stück abnehmen und Jesus in uns zunimmt. Er führt uns immer wieder neu die bedingungslose Liebe Jesu und sein Werk und sein Tod für uns vor Augen. Er erinnert uns daran. Er lehrt uns die tiefe Bedeutung des Evangeliums. Und genau so übermittelt er uns den Frieden Jesu. Ja, Jesus und der Vater selbst sind durch den Geist bei uns. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, du bist scheinbar weit weg von uns. Und Herr Jesus Christus, du bist zur Rechten des Vaters und auch scheinbar weit weg von uns. Und doch bist du drei, einer Gott bei und in jedem, der glaubt. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du über das Kreuz zum Vater zurückgegangen bist, um nun bei uns allen zu sein durch deinen Geist. Wir danken dir für deine Liebe zum Vater. Wir danken dir, dass du ihn verherrlicht hast, weil nämlich genau das unsere Rettung bedeutet. Herr, lass uns durch deinen Geist dein Wort immer mehr erkennen, sodass wir deine Liebe in all ihren Dimensionen immer tiefer erkennen. Ja, dass wir dadurch gedemütigt werden und so selber zu wahrer Liebe fähig werden. Herr, du musst das bewirken in uns. Und wir wollen dich auch für die bitten, die dich noch nicht erkennen durften. Herr, wir bitten dich, verherrliche deinen Namen, verherrliche deine Gnade und Barmherzigkeit auch in ihnen, dadurch, dass du sie ihnen den Heiligen Geist schenkst, dass sie dich erkennen können, dass du sie rettest. Herr, wir bitten dich, erbarme dich über die vielen, mit denen wir verbunden sind und führe sie zu dir, so wie du dich auch über uns erbarmt hast. Zu deiner Ehre. Amen.
Amen.